Down, set, short.
Trades. Gestern war Trade Deadline in der NFL und wir haben wenig erwartet. Wir haben sehr viel bekommen. Das war wirklich mal ein ereignisreicher Tag rund um die NFL. Wie viele Trades hatten wir? 10 hast du, glaube ich, gerade gesagt.
10 zum Deadline Day, ja. Ich meine, wir hatten ja vorher schon ein paar. McCaffrey, ja, allen voran, Robbie Anderson, so ein paar dann noch ein paar kleinere Trades noch dazu. Aber 10 am Deadline Day hat es noch nie gegeben in der NFL. Also, das haben wir noch, das ist tatsächlich was, was es noch nie gegeben hat, dass wir am Deadline Day 10 Trades bekommen. Total kurios. Habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Dass ein, zwei Sachen passieren, ja.
Klar,
aber ja, dass so viel kommt, dass
ein, zwei Sachen kommen ja auch jedes Jahr.
Genau.
Mit der Erwartungshaltung sind wir da auch rangegangen. Und dann schallern die Trades so richtig rein. Wir wollen über die wichtigsten sprechen, bevor wir morgen natürlich schon unsere Preview auf den kommenden Spieltag haben. Aber wir wollten nicht unser ganzes News-Format, unser News-Segment voll machen mit Trades. Deswegen schon einen Tag früher. Also, gestern gab es unter anderem ja, den größten Trade bei oder von den Dolphins mit den Broncos. Denn die Dolphins haben sich einen sehr, sehr guten Pass-Rusher geschnappt. Und zwar Bradley Chubb von den Denver Broncos.
Genau, bezahlen den auch dementsprechend. Ein Erstrunden-Pick im kommenden Draft. Der eine, den Miami noch hatte. Miami, ne, wenn ihr euch erinnert, hatte eigentlich zwei. Hat einen schon verloren via ja, Strafe für das Tampering.
Und jetzt stimmt, ja.
Weggetradet, also haben jetzt keinen mehr. Und ein Viertrunden-Pick im Jahr drauf, plus Chase Edmonds, der Running Back, geht auch mit nach Denver. Und Miami bekommt neben Chubb noch einen Fünftrunden-Pick zurück, aber den erst 2025, also im überübernächsten Draft. Ich bin echt mal auf deine Einschätzung hier gespannt, weil ich fand den Trade so ein bisschen schwer zu greifen. Es ist, also auf jeden Fall ist es kein Value für Miami, das kann man, glaube ich, sagen. Sie haben auf jeden Fall einen ordentlichen Preis dafür bezahlt.
Ja.
Zumal man ja bedenken muss, bei Chubb steht dann jetzt der neue Vertrag auch an. Also du musst auch nicht nur die Picks, sondern das wird auch cap-technisch dann zeitnah reinhauen. Ich bin zwar so ein bisschen so angegangen. Chubb ist ein guter Pass-Rusher. Mhm. Wenn wir die Pass-Rusher in Tiers unterteilen würden, so das erste Tier ist TJ Watt und Garrett und Parsons und die Bosas und so, die Elite-Gruppe, da habe ich überlegt, das zweite Tier für mich wäre so Rashawn Gary, DeMarcus Lawrence, Max Crosby. Ich tendiere dazu, dass ich Chubb eher ins dritte Tier packen würde. Hat natürlich auch einiges an Zeit verpasst mit Verletzungen bisher.
Das wäre jetzt vor allem auch mein Argument gewesen.
Genau. Also es ist ein guter Edge-Verteidiger, aber ich glaube jetzt nicht so Top 10, Top 12 würde ich ihn, glaube ich, nicht einsortieren. So knapp dahinter. Und dafür ist der Preis halt dann schon ordentlich, wenn wir die Picks plus den neuen Vertrag zusammen packen. Gerade vielleicht so ein bisschen auch, wenn man sieht, wo die Dolphins aktuell stehen. Ich meine, Terron Armstead ist, weiß nicht, wie langfristig die Lösung ist, hat jetzt auch schon wieder einige Spiele verpasst, ist einfach generell mit ihm so, dass er immer wieder mal Spiele verpasst. Ich denke, dass sie noch ein bisschen was in der O-Line machen müssen, wenn wir zumindest mal den zweiten Tackle-Spot noch angucken und dann eben, wie gesagt, je nachdem, wie lange Armstead da bleibt. Tyreek Hill ist natürlich teuer, Chubb wird dann teuer, Xavien Howard ist teuer. Also die Gefahr sehe ich so ein bisschen, dass der Kader sehr top-heavy wird, jetzt perspektivisch über die nächsten Jahre. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ich würde es jetzt gar nicht so sehr als All-In-Move für dieses Jahr bezeichnen, weil das ist ja eine langfristigere Geschichte auch. Ne? Das ist ja ein Spieler, den sie, klar, jetzt teuer holen zur Deadline, aber der ja für 4-5 Jahre oder vielleicht länger da bleiben soll. Gerade wenn sie jetzt die Defense wirklich ein bisschen umstellen, was man ja so hört, und vielleicht ein bisschen weniger blitzen wollen, ein bisschen mehr über die Edge-Verteidiger kommen wollen, dann hast du jetzt mit Chubb und Jalen Phillips hast du ein spannendes, junges Duo. Ja. Also ne, das ist perspektivisch auch interessant. Aber nochmal so das Gesamtvolumen fand ich schon sehr teuer eben für ein Team. Und das ist eben nochmal diese Top-Heavy-Kaderplanungsgeschichte. Für ein Team, das jetzt ja im Prinzip drei Erstrunden-Picks in teure Trades investiert hat. Sie haben Chubb,
aber
sie haben Hill und sie haben den Upgrade für Jalen Waddle, der ja auch ein Erstrunden-Pick war. Also das ist viel Kapital für ein Team eben plus den Erstrunden-Pick, den sie verloren haben mit der Tampering-Geschichte. Also ne, vier Erstrunden-Picks, ja, sehr, also drei davon sehr teuer und einen halt bitter verloren. Das macht einen Kader, das kann einen Kader sehr top-heavy machen und die Gefahr sehe ich so ein bisschen gerade bei Miami.
Da gibt es, glaube ich, aber einige Gegenargumente. Also zum einen investierst du diese hohen Picks in Spieler, wo du genau weißt, was du bekommst.
Genau.
Dazu, also ja, ich hätte jetzt gesagt, lass uns Bradley Chubb noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil der hat jetzt wirklich zwei Jahre gehabt, wo er sehr wenig gespielt hat. verletzungsbedingt. Und in den Jahren, wo er durchspielen konnte, war er wirklich auch ein, würde ich sagen, sehr guter Pass-Rusher.
Ja.
Und hat auf jeden Fall an diesem zweiten Tier, was du angesprochen hast, gekratzt.
Genau. Ja.
Und noch ein Gegenargument wäre, glaube ich, die Rams waren auch top-heavy. das letzte Jahr beispielsweise.
Aber die Rams sind ja gerade das warnende Beispiel, ne? Weil guck dir die Rams jetzt an. Die Rams haben, sie waren top-heavy und es hat das letztes Jahr alles perfekt geklappt. Und da sehe ich Miami aber noch nicht. Also da, ich sehe Miami jetzt nicht da, wo die Rams letztes Jahr waren, als sie für Von Miller getradet haben. Wo du wirklich sagen konntest, das ist ein Team.
Aber Von Miller ist kein junger Spieler.
Nee, genau.
Chubb ist ein junger Spieler,
genau,
auf dem du auch aufbauen kannst.
Aber das ist ja eigentlich genau die Debatte. Und ich finde auch, der Chubb-Trade ist am ehesten, aus dieser ganzen Trades, die gestern passiert sind, ist der Chubb-Trade am ehesten derjenige, der so in diese Rams-Richtung geht. So dieses, wie du gerade gesagt hast, wir investieren unsere Top-Picks halt in gestandene Spieler, wissen, was wir kriegen und so weiter, holen uns, kaufen uns diese Qualität quasi ein. Und jetzt sind die Rams aber halt an einem Punkt, wo das für ein Jahr hat das halt perfekt hingehauen für sie. Aber du kannst diesen, das ist so schwer, einen Kader konstant auf einem hohen Level zu halten, wenn du deine einzelnen Top-Ressourcen halt so sehr in einzelne Spieler investierst. Das ist einfach super schwierig. Und ich finde das, also die Rams sind für mich das warnende Beispiel dieses Jahr, dass sie halt das nicht, dass du das halt nicht aufrechterhalten kannst.
Noch ein Gegenargument. Vor allem die Quarterback-Position, weil da haben die Rams natürlich dann auch noch mal viel investiert. Das tun die Dolphins halt noch nicht. Die haben noch ein paar Jahre Tour auf dem günstigen Rookie-Vertrag. Also du hast noch ein bisschen ein Jahr nur noch.
Also das war ja 20, ne? 20, 21. Der ist jetzt im dritten Jahr, kommt nächstes Jahr ins viertes Jahr.
Und dann hast
reden
du noch
wir über die Option, die teuer schon ist. Und dann
die ist schon teuer, aber halt nicht wie ein richtiger Quarterback-Vertrag, oder? Was zahlst du da?
Also nicht 40 Millionen oder sowas, aber 50 Option für Quarterbacks ist
schon weiß ich nicht,
aus dem Kopf, aber das ist schon dann deutlich mehr. Ja.
Also ja, ich finde ihn auch nicht günstig. Wie gesagt, weil Bradley Chubb jetzt auch, selbst in seinem ersten Jahr, das waren zwar 13 Sacks laut PFF, aber war jetzt nicht so, dass er ultra dominant war und da hatte er ja noch einen Von Miller neben sich. Das ist natürlich dann noch ein bisschen einfacher. Schon teuer, aber ich finde eine gute Verbesserung für diese Defense, die
es ist eine klare Verbesserung, ja.
Ja, und ich finde es nicht schlecht. Ich finde es teuer, aber ich finde es nicht schlecht. Und ich mache mir da jetzt noch nicht so große Sorgen, dass man da jetzt. Also dafür hast du noch genug junge Spieler auf günstigen Verträgen, die da noch rumlaufen in Miami.
Hast du? Findest du? Also
naja, allen voran der Quarterback.
Genau, der Quarterback ist jetzt noch, aber wie gesagt,
da aber klar, du hast natürlich auch in die Cornerbacks investiert.
Genau, Howard ist teuer. Zeit. Ich glaube, dass Byron Jones nicht mehr lange da sein wird, ehrlicherweise. Der hat jetzt so lange damit Verletzungen. Das wirkt auf mich so, als wäre das eher was, wo sie sich bald von ihm trennen werden. Für mich die jungen Spieler, die jetzt noch mehr als ein Jahr sozusagen jung, günstig, aber gut sind, sind für mich Javon Holland, Jalen Phillips und Jalen Waddle. Ich glaube, auf die würde ich es reduzieren.
Genau, aber die sind halt auch sehr gut.
Die sind sehr gut, genau.
Also es sind halt nicht irgendwelche Komplementärspieler, sondern sind schon auch noch Säulen deiner Offense und Defense.
Absolut, da stimme ich wirklich auch voll zu. Aber das macht den Trade auch für mich so ein bisschen schwer zu greifen, weil du kannst halt wirklich in beide Richtungen argumentieren, wie wir es jetzt ja auch gerade gemacht haben.
Also ich fand es gab schon deutlich mehr Trades, wo ich gesagt habe, boah, das ist zu teuer, boah, passt das irgendwie in die.
Ich würde es mal so vielleicht überlegen. Genau, für die Rosterplanung. Sind die Dolphins für dich mit Chubb jetzt ein Titelkandidat dieses Jahr? Ist das für dich ein Trade, der sie dieses Jahr zum Titelkandidaten macht? Erstmal.
Nein.
Also nur kurzfristig gedacht.
Nein.
Genau, stimme ich auch zu.
Also mit viel Glück. Aber also ich glaube schon, die Dolphins sind halt eins der besten Teams der AFC, aber da gibt es halt auch noch andere,
richtig,
die ich tendenziell darüber sehen würde. Aber in den Playoffs weißt du nie, aber ja, ich würde sie jetzt nicht in der AFC
an eins oder
zwei ranken.
Genau, so würde ich es auch sagen. Es ist nicht dieser Trigger, der eben Von Miller zum Beispiel für die Rams letztes Jahr war. Und dann ist ja der nächste Gedankengang zu überlegen, okay, schauen wir aufs 3-4-Jahres-Fenster, weil das ist ja dann, sie werden ihn verlängern, sie werden ihm einen neuen Vertrag geben. Darüber reden wir ja dann letztlich. Und da sehe ich halt diese Gefahr, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass du dann wird Tour bezahlt, sofern sie ihn bezahlen. Ich denke, die Tendenz geht mehr und mehr in die Richtung. Dann wird Tour bezahlt, dann hast du Hill, der teuer ist, eben Savin Howard, der teuer ist. Und dann hast du diesen vermutlich relativ teuren Edge-Rusher. Und ja, ich glaube, dass die Gefahr halt einfach da ist, dass der Kader top-heavy wird, ohne die Qualität zu haben, ganz oben nach einem Titel zu greifen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Aber ich, ne, der Spieler ist gut. Sie offensichtlich wollen sie sich umstellen, irgendwie auch schematisch, weil sie haben jetzt sehr viel in die Edge-Position investiert. Ich wäre einfach nach der Art und Weise, wie der Kader zusammengestellt ist, und auch, sie hatten ja auch mehrere hohe Draft-Fehlgriffe jetzt in diesen letzten paar Jahren, wäre ich, glaube ich, eher darauf bedacht gewesen, mehr junges, günstiges Talent noch reinzuholen und ein bisschen mehr noch in der Richtung zu denken. Aber ich kann verstehen, warum sie das machen wollten.
Dann kommen wir zum nächsten Trade. Da sind wir bei den Minnesota Vikings generell in der NFC North unterwegs. Denn TJ Hockenson, der Tight End, ehemaliger First-Round-Pick, Top-10-Pick, wenn ich mich richtig erinnere, von den Detroit Lions, geht zu den Vikings und ersetzt da Irv Smith, der sich mal wieder verletzt hat.
Ja, und natürlich, also wir gehen davon aus, dass er mehr sein wird als nur der Ersatz, während Irv Smith verletzt ist, sondern
aber ich es denke ist nicht, schon dass auffällig, dass nachdem Irv Smith auf die IA gesetzt wird, dass man für einen Tight End tradet.
Aber Hockenson ist ja deutlich besser und ich glaube das nicht, dass Irv Smith nach der Saison noch eine Rolle spielen wird in Minnesota, ehrlicherweise.
Nein, wahrscheinlich nicht, nein.
Genau, ja, ist generell natürlich so ein bisschen witzig, dass NFC North im Prinzip alle Teams machen, kaufen, verkaufen, nur die Packers machen halt wieder nichts. So wie jedes Jahr eigentlich.
Ja,
ja, also es ist ein Second-Rounder im kommenden Draft, den die Vikings für Hockenson bezahlen und ein Drittrunden-Pick im Jahr drauf. Aber Minnesota erhält eben auch im Gegenzug zwei Picks zurück, einen Viertrunden-Pick dieses Jahr und einen Conditional Fourth-Rounder im Jahr drauf, der ein Fünftrunden-Pick werden kann. Ich glaube, falls die Vikings ein Playoff-Spiel gewinnen. Ich muss sagen, ich mag den Trade für die Vikings und ich verstehe nicht so ganz aus Lions-Perspektive. Also wir können ja vielleicht Minnesota zuerst, weil ich finde, Minnesota ist relativ simpel, du hast es eigentlich schon gesagt. Zum einen, sie haben Irv Smith eben gerade verloren, Knöchelverletzung, der wird vermutlich bis zu 10 Wochen ausfallen und 10 Wochen, da ist die Regular Season dann durch, also schon eine Weile lang fehlen. Und Irv Smith war auch ehrlicherweise nie das, was man sich bei ihm ja so ein bisschen im Idealfall erhofft hat, hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber auch jetzt dieses Jahr, wenn er gespielt hat, war er einfach nie so ein Faktor. Hockenson ist ein klares Upgrade. Ich denke nicht, dass sie den Trade auch nicht jetzt mit der Verletzung in jedem Jahr gemacht hätten, aber eben mit Blick darauf, dass die NFC sehr offen ist, sie stehen 6-1, sie laufen mit der Division weg gerade. Glaube ich, sehen sie schon auch die Chance, so jetzt kurzfristig anzugreifen. Ich denke auch, dass sie besser geworden sind. Wie gesagt, Hockenson für mich ein klares Upgrade auf der Tight-End-Position. Aber wenn man jetzt ultimativ die Frage stellt, ob sie jetzt für mich eher ein Titelkandidat geworden sind durch diesen Move, dann wahrscheinlich nicht. Also für
das mich hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt. Wenn Bradley Chubb dich nicht zum Titelkandidat macht, dann macht dich ein TJ Hockenson, auch wenn es natürlich ein anderes Team ist und eine andere Conference, macht dich aber Hockenson. Also es ist immer noch ein Tight End.
Ja, so. es macht sie besser, aber es bewegt die sprichwörtliche Nadel nicht so. Also der Ausschlag jetzt Richtung Titelkandidat wird jetzt nicht signifikant größer für die Vikings mit diesem Trade, auch wenn sie besser geworden sind.
Und ich mag ihn individuell, glaube ich, in der Offense sehr gerne. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ja.
Richtig guter Receiving Tight End. Und das war ja auch mein Argument für Irv Smith vor der Saison. Dass ich einfach glaube, dass da viele Targets frei werden, dass Kirk Cousins einer ist, der gerne einen Tight End so als zuverlässige Option im Passspiel hat. Das hat man in den letzten Jahren schon häufiger gesehen. Und sowohl bei den Washington als auch dann bei den Vikings und dass halt TJ Hockenson, wie du schon gesagt hast, individuell deutlich besser ist in der Hinsicht, ist halt die Frage, für was reicht es letztendlich? Aber er war halt nicht so teuer, dass ich sage, okay,
genau,
man hat halt da jetzt krass überbezahlt für eine Position, die jetzt nicht so wertvoll ist, die jetzt nicht den krassen Unterschied machen kann.
Eben, also sind ja im Prinzip halt zwei Pick-Swaps. Es ist ja wirklich, sie tauschen halt Picks. Klar, die Lions bekommen zwei wertvollere Picks in dem Sinne. Aber ich finde es halt auch nicht so gravierend. Und das ist für mich auch ein bisschen die Überleitung zur Lions-Perspektive. Weil, ja, okay, der Trade ist so ein bisschen ein Zeichen. Vielleicht haben sie schon absehen können, dass sie mit Hockenson nicht verlängern wollen. Vielleicht sehen sie schon, dass er zu teuer wird. Der wird auf der 50-Option spielen nächstes Jahr. Die ist jetzt für Titans nicht so teuer. Aber ne, vielleicht haben sie schon gesehen, darüber hinaus wird es irgendwie schwierig, weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Ich sag halt aber auch ganz klar, an irgendeinem Punkt musst du um deine jungen Spieler auch aufbauen und anfangen, irgendwie was Nachhaltiges zusammenzustellen. Und für mich war bei den Lions das vor allem jetzt die Idee, okay, die bauen sich ein richtig gutes offensives Gerüst zusammen. Du hast einen guten Tight End, Amon-Ra St. Brown hast du gefunden, die Line ist gut, du hast Jameson Williams gedraftet, der kann ein richtig guter Receiver für dich werden. Du baust so diese perfekten Umstände und dann kannst du irgendwann den Rookie-Quarterback reinwerfen. Das war so für mich die Idee. Und das fällt jetzt nicht auseinander, nur weil man Hockenson abgibt. Aber ja. Ich finde, wenn du einen deiner jungen, guten Spieler abgibst, und von denen hat Detroit jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viele, dann muss der Value für mich schon auch irgendwie da sein. Und jetzt mit diesem Pick-Swap, so Vierte gegen Zweite und irgendwie ja, und vor allem, Dritte gegen Vierte, ist das für mich nicht gegeben.
Du musst ja auch bedenken, dass die an sich komplett unterschiedlichen Enden einer Runde abspielen werden, diese Picks. Also der Viertrunden-Pick der Vikings
wird wahrscheinlich
nee, andersrum. Genau, der Viertrunden-Pick der Lions, den sie abgegeben haben, ist ja fast ein Drittrunden-Pick höchstwahrscheinlich. Ja, gleichzeitig ist der Drittrunden-Pick der Vikings ja schon fast ein Viertrunden-Pick. Je nachdem, wo sie letztendlich abschneiden. Aber sie werden ja in die Playoffs kommen.
Also,
Und dann ist es schon mal in der hinteren Hälfte.
Ja, deswegen, ich finde, der Value ist einfach nicht gegeben. Und ich finde, es ist was anderes, wenn du jetzt sagst, wir haben irgendwie hier einen älteren Spieler. Also, was die Bears gemacht haben, Robert Quinn, so ne diese Kategorie. Oder, was auch die Bears gemacht haben, Roquan Smith, wo das klar war, dass die Vertragssituation nicht gelöst werden wird, dass da keine weitere Zusammenarbeit passieren wird. Okay, bisschen andere Story. Aber Hockenson, wie gesagt, er hat noch die 50 Option, er ist noch ein Jahr unter Vertrag. Du kannst in Thailand auch relativ easy Franchise taggen, das ist jetzt nicht so mega teuer im Vergleich zu anderen Positionen. Also theoretisch hast du noch 2 Jahre Vertragskontrolle als Team. Ich finde irgendwie nicht, dass das die richtige Richtung für Detroit ist. Selbst wenn du sagst, wir sind noch im Rebuild, wir sind noch nicht da, wir brauchen noch ein bisschen, ja, okay, alles.
Aber also, die sind schon noch echt weit weg. Also wir haben sie näher dran erwartet, aber du brauchst, glaube ich, echt so viele Picks wie möglich. Ich hätte halt nicht 2 abgegeben. Das ist für mich.
Das ist es halt. Sie kriegen ja nicht eben genau. Sie kriegen ja nicht mehr Kapital. Und ich stimme defensiv schon zu, dass sie da, das ist defensiv finde ich auch enttäuschend. Aber wenn du offensiv da einen die Lions haben im Moment den Nummer 1 Pick im kommenden Draft. Das ist nicht so, als müssten die hochtraden. Die haben im Moment den Nummer 1 Pick und sie haben den zweiten Erstrunden Pick ja von den Rams. Also sie haben ja im Moment aktuell hätten sie 2 Picks in der Top 15 und darunter den Nummer 1 Pick. Das heißt, einen Quarterback werden sie bekommen können im Draft. Ja. Davon gehe ich fest aus. Und dann weiß ich halt nicht, ob du jetzt unbedingt dieses Upgrade an Munition brauchst mit 2 bisschen höheren Picks. Oder ob du jetzt nicht so langsam an einem Punkt bist, wo du deine besseren Spieler behalten solltest, um was Nachhaltigeres aufzubauen für die nächsten Jahre.
Die Frage ist halt, inwiefern hat Hockenson vielleicht auch durchklingen lassen, dass er kein Interesse hat, den Vertrag zu verlängern. Und bevor das dann rauskommt, nimmst du lieber halt noch ein Pick-Upgrade mit. Weil wenn der sagt, ich will definitiv nicht in Detroit bleiben, ist mir hier zu industriell, ich möchte woanders hin. Gut, okay, ist er nach Minnesota gegangen. Naja, aber weißt du, das wissen wir ja nicht genau.
Vielleicht genau, das kann
weiß man, dass man keine Chance hatte, mit ihm zu verlängern und dann holst du lieber noch ein bisschen Value raus. Das ist natürlich aber nur Spekulation. Ja. Was wir eben noch vergessen hatten, zu erwähnen, glaube ich zumindest, ist, dass Running Back Jeff Wilson ja auch getradet wurde.
Stimmt, jetzt hätten wir bei den Dolphins einfach, können wir das einfach gut machen, ja. Genau, also wir hatten ja gesagt, Chase Edmonds geht noch nach Denver. Chase Edmonds hat in Miami leider gar nicht funktioniert, da waren wir beide deutlich optimistischer, dass das da echt sehr gut klappen könnte. Ganz am Anfang der Saison sah es auch noch so aus und dann aber wurde es echt immer weniger und hat ja auch seinen Job an Raheem Mostert eigentlich verloren, so über die letzten Wochen. Und Wilson ist halt, also wir wussten, dass die Niners Wilson traden wollen nach dem McCaffrey-Deal. Elijah Mitchell wird ja auch zurückkommen irgendwann. McCaffrey ist natürlich jetzt die klare Nummer 1, das ist auch keine Frage in San Francisco. Und dass sie jetzt noch einen 5-Runden-Pick für Wilson bekommen, glaube ich, haben sie selber vielleicht nicht erwartet. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich dachte, da reden wir eher von sowas später noch an Tag 3, wenn überhaupt ein Angebot reinkommt. Hier ist die Connection natürlich logisch. Er geht zu seinem ehemaligen Offensive Coordinator in ein Scheme, das er perfekt kennt. Und gibt halt den Dolphins noch so eine explosive Waffe im Backfield. Ich glaube, das ist so ein logischer Move. Die Dolphins haben erkannt, okay, das mit Edmonds, das klappt irgendwie nicht mehr. Und dann wissen wir, dass Coaches aus diesem Tree dann trotzdem unbedingt da noch ein bisschen mehr im Backfield haben wollen und da auch bereit sind zu investieren.
Du hast gerade schon Roquan Smith angesprochen. Das war ja einer der offensichtlichsten Trade-Kandidaten. Hat man ja schon in der Sommerpause drüber spekuliert. Jetzt wurde er getradet von den Chicago Bears zu den Baltimore Ravens.
Genau, für einen 2-Runden-Pick, einen 5-Runden-Pick und Linebacker AJ Klein im Gegenzug. Was zumindest mal nahelegt, würde ich sagen, dass die Ravens, wenn sie den Preis bezahlen, auch mit ihm verlängern werden. Es gibt natürlich auch ein Szenario, dass sie ihn gehen lassen und vielleicht einen Compensatory-Pick einsammeln, aber das ist natürlich auch nicht garantiert. Dann müssen sie auch dementsprechend die Free Agency spielen. Also ich würde vermuten, dass sie mit ihm verlängern werden. Und das war ja, du hast gerade schon gesagt, das war ja ein großes Thema in der Offseason schon.
Ja.
in Chicago. Ein bisschen ja zum Holdout tatsächlich auch, dass Smith eben bezahlt werden wollte, dass die Bears ihn nicht
Hold-in nennt man das
ja. Hold-in, ja, ja, ja. Dass die Bears ihm nicht das bezahlen werden, vermutlich, was er verlangt hat. Das ist jetzt auch nochmal so kommuniziert worden und oder durchgesickert, dass sie zu weit auseinander waren einfach und dass da die Zeichen relativ klar auf Trennung standen und so ein bisschen schon das in der Luft hing, okay, das wird wahrscheinlich einer sein, der getradet werden könnte. Und ich verstehe es, dass die Ravens sagen, wir müssen generell noch was auf Linebacker machen, dass sie in Roquan Smith einen Linebacker sehen, der in ihrem Scheme auch Big Plays machen kann, der auch viel Raum abdecken kann. Jetzt, wo sie ja auch mittlerweile mehr mit zwei tiefen Safeties agieren, nicht mehr ganz so blitz-heavy, Single-High-Coverage, Man-Coverage-mäßig sind wie in den vergangenen Jahren. Ich muss schon sagen, das ist nicht die Position, die ich aus Ravens Sicht priorisiert hätte. Ich hätte einen Receiver ganz klar oben auf der Liste gehabt.
Definitiv.
Und dann ist halt Roquan Smith ein Spieler, der, wenn wir jetzt sagen, vermutlich die Ravens werden vermutlich mit ihm verlängern, der wahrscheinlich 20 Millionen im Jahr haben will. Also der diese Linebacker-Spitzengruppe vertraglich gehen will.
Ja, klar.
Und das ist, ja. Also ich bin aus Ravens Sicht nicht so ein Riesenfan von dem Trade. Aus Bears Sicht finde ich, was das Einsammeln von Picks angeht, haben sie diesen Rebuild bisher sehr gut gespielt. Also der Mac-Trade.
Einsammeln und ausgeben, meinst du?
Wie bitte?
Einsammeln und aber auch ausgeben, meinst du?
Ja, kommen wir gleich dazu. Genau, der Mac-Trade, Quinn fand ich, war absolut sinnvoll. Auch da haben sie guten Value. Ich finde, mit Roquan Smith haben sie gemessen an der Situation guten Value bekommen. Ich finde, in der Hinsicht haben sie einiges gut und richtig gemacht in diesem Rebuild.
Dann haben sie aber auch einen Pick wieder investiert. Das ist das, was ich gerade angedeutet habe. Und zwar haben sie sich Wide Receiver Chase Claypool von den Steelers geholt.
Ja. Ich sag mal so. Ich verstehe die generelle Denkweise bei den Bears. Also zum einen ist Claypool ein richtig guter Fit für diese Offense. Ich sehe ihn da voll als Big Slot in dieser Rolle. Ich glaube, das wird schematisch sehr, sehr gut passen. Und zum anderen, die Bears müssen auf Receiver was machen, zeitnah auch. Ob jetzt zur Deadline oder halt nach der Saison. Sie mussten und müssen was machen.
Auch und ja, sie haben dann Justin Fields gute Umstände zu geben, um ihn zu evaluieren, weil sonst ist es nicht fair.
Und da kann es auch jetzt helfen, eben jetzt was zu machen, weil dann hast du noch mal eine halbe Saison mehr, wo du sagst, okay, wir haben jetzt Claypool drin, jetzt können wir Fields vielleicht noch besser evaluieren. Auch das ist nicht unwichtig. Ja. Und sie haben zwar massive Cap-Space nächste Offseason, aber es kommt kaum Receiver-Qualität auf den Markt. Also du wirst nicht diese Receiver, du wirst nicht auf dem nächste Free Agency, werden wir nicht drüber reden, ah, guck mal, hier sind 4, 5 richtig gute Receiver zu haben. Das wird nicht so sein. Deswegen war, glaube ich, immer Teil der Rechnung, dass man vermutlich aus Bears Sicht was Richtung Trade machen muss. Wenn du sagst, wir wollen wirklich einen Receiver, der einen Impact für uns hat. Und Claypool, wie gesagt, ist für mich ein sehr, sehr guter Fit in der Offense. Der Preis ist halt super viel. Also ein Second-Rounder für Chase Claypool, der, okay, noch ein Jahr günstig ist, aber boah, das ist deutlich mehr, als ich gedacht hatte. Und dann dachte ich zuerst, okay, vielleicht haben sie ja eben für Roquan Smith, haben ja den Zweitrunden-Pick von den Ravens bekommen. Dachte ich vielleicht, okay, vielleicht haben sie den weggetradet, was angenehmer gewesen wäre als ihren eigenen, aber es ist ihr eigener. Und ihr eigener Pick wird vermutlich ein gutes Stück höher liegen. Das könnte ein Top-40-Pick sein, den sie am Ende hier in Chase Claypool investieren. Und das ist mir dann doch deutlich zu teuer.
Stimme ich zu 100% zu. Also ich bin grundsätzlich, glaube ich, schon etwas niedriger, skeptischer bei Claypool als andere. Schon von Anfang an. Und gleichzeitig stimme ich dir zu 100% zu. Ja, sie brauchen Receiver-Qualität. Sie brauchten da ein Upgrade. Ja, die Auswahl ist bestimmt nicht bombastisch, aber das ist mir viel zu teuer, vor allem in der jetzigen Situation der Bears. Weil, also ja, auch wenn du da dich jetzt, auch wenn du da jetzt ein Upgrade bekommen hast, auch wenn du, auch wenn das ein Need war, du wirst noch deutlich mehr Upgrades brauchen, wenn du diesen Roster rebuilden willst. Die Bears sind aktuell für mich sind für mich kein Team, was eben mal so einen Zweitrunden-Pick in einen Wide Receiver, in einen guten, aber nicht sehr guten Wide Receiver investiert und damit irgendwie Dinge gefixt hat und jetzt ein deutlich besseres Team sein wird. Weißt du, wie ich meine? Also die sind noch in diesem ganzen Rebuild-Prozess, da bräuchten sie für mich jeden, vor allem hohen Pick. Und einen investieren sie jetzt halt in den Spieler, wie du schon gesagt hast, den sie auch bald bezahlen müssen. Das macht leider für mich relativ wenig Sinn, auch wenn ich den Spieler gut finde, für die Offense gut finde und Justin Fields braucht jede Art von Support, aber trotzdem.
Ja, es ist, man hat so ein bisschen den Eindruck, also die Offense sah ja jetzt besser aus die letzten Wochen, die letzten beiden Wochen, weil sie auch anders gespielt haben, weil sie mehr über das Quarterback-Run-Game auch gegangen sind. So ein bisschen, finde ich, hat man den Eindruck, dass sie halt jetzt gemerkt haben, oder was heißt gemerkt haben, aber zu dem Schluss kamen, okay, wir machen hier Fortschritte, jetzt ist es wichtig, dass wir Fields richtig evaluieren können, also müssen wir jetzt was machen. Ne, so ein bisschen, finde ich, wirkt es so. Und dann haben sie overpaced und viel zu viel bezahlt. Weil die Idee könnte ja auch, also man könnte es ja auch andersrum argumentieren. Chicago hätte auch einfach gar nichts jetzt machen müssen. So, die Saison läuft jetzt, wir wissen, was die Bears sind, wir sehen Fortschritte in der Offense. Und vielleicht wäre nach der Saison ein viel, 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 viel spannenderer Receiver-Trade zu haben gewesen. Vielleicht hättest du nach der Saison sagen können, also was wir jedes Jahr jetzt, im Moment ja jedes Jahr sehen, nicht, also zum einen diese Top-Trades, die wir jetzt letzte Offseason vor allem hatten, Hill und Brown und Davante Adams und also, ne, sind ja viele Receiver einfach getradet worden. Vielleicht kriegst du aber auch sowas wie Team X kann seinen Receiver nicht bezahlen. Genau. Amari Cooper, der dann auf einmal super günstig zu haben ist. Und das ist ja das, was die Bears, das sind die Moves, die Chicago machen muss, weil den Cap-Space haben sie. Die Bears können jeden Spieler bezahlen in der kommenden Offseason. Und da finde ich, das wirkt so ein bisschen nach Schnellschuss, obwohl ich eben noch mal sage, ich glaube, Claypool passt super in die Offense und ich glaube, der wird viel im Slot für die spielen und da auch funktionieren.
Und gleichzeitig die Steelers reiben sich die Hände und sagen, okay, wir hatten hier einen super unzufriedenen Spieler, der unbedingt weg wollte und wir kriegen noch einen Second-Round-Pick. Vielleicht
genau. Top 40-Pick. Also das ist halt, für die Steelers ist es ein super Preis, ein super Deal. Und wenn die Gerüchte stimmen, ist es natürlich werden Bears-Fans jetzt wahrscheinlich auch sich so ein bisschen, zumindest selbst wenn der Preis teuer ist, ins Fäustchen lachen, weil die Packers ja wohl das Team waren, das gegen Chicago hier geboten hat und wohl auch bereit war, einen Zweitrunden-Pick zu investieren, was man so gehört hat. Natürlich auch so ein bisschen uns was verrät darüber, wie die Packers ihre Receiver-Gruppe sehen. Und die Steelers dann im Endeffekt, wenn das stimmt, dieses Gerücht gesagt haben, wir denken, dass der Bears Zweitrunden-Pick wertvoller sein wird als der Packers Zweitrunden-Pick.
Wir haben noch ein paar Trades, über die wir kurz sprechen können. William Jackson, Cornerback, wechselt zu den Pittsburgh Steelers.
Ja, das können wir, glaube ich, schnell machen. Da hieß es am Dienstag schon, dass Washington ihn vermutlich entlassen wird. Das war lange jetzt auch schon so, ne, dass der da nicht mehr eine Rolle spielt. Da gab es einen Trade-Partner, aber eben für den entsprechend geringen Preis, wenn jeder weiß, der Spieler wird wahrscheinlich sonst entlassen. Das ist ein Conditional 6-Runden-Pick 2025 und im Gegenzug geht noch ein Conditional 7-Runden-Pick 2025 zurück. Also ja, quasi kein Trade-Value. Jackson kostet die Steelers dieses Jahr gut 3 Millionen und dann wären es 12,75 nächstes Jahr, die allerdings nicht garantiert sind. Also im Prinzip ein Trade, um ihn jetzt zu evaluieren und gucken, ob es passt. Jackson ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass manche Cornerbacks eben doch nur Man oder nur Zone, in dem Fall ist es Man, spielen können. Ich glaube, das ist ein guter Move für die Steelers. Ich glaube, das ist ein guter Move für alle Beteiligten, ehrlicherweise, weil das hat in Washington halt einfach nicht funktioniert. Und Jackson in der Frühphase seiner Karriere bei den Bengals sah ja echt vielversprechend aus. Und ich glaube, also für den Preis, muss ich auch sagen, für den Preis hätten das in meinen Augen noch einige andere Teams auch machen können, slash sollen.
Dann kommen wir zu meinem Lieblingstrade des gestrigen Tages.
Ja, absolut.
Calvin Ridley, aktuell suspendiert, Wide Receiver der Atlanta Falcons, wurde zu den Jacksonville Jaguars getradet.
Das ist vielleicht der interessanteste Trade in puncto Kompensation in der jüngeren Vergangenheit. Aber es war auch meine erste Reaktion, als ich das gesehen habe, war so, wie willst du da einen fairen Preis aushandeln? Weil, also für alle, die es vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, du hast gerade gesagt, Ridley gesperrt dieses Jahr, nachdem er letztes Jahr auf Spiele gewettet hat, nicht irgendwie systematisch, nicht irgendwie, keine Spiele,
vor allem, als er nicht gespielt hat.
Genau. Ja. Aber da hat die Liga halt sehr strikt reagiert, was man zumindest ein Stück weit, glaube ich, auch verstehen kann, dass es der NFL da, dass sie da eine sehr, sehr harte Linie ziehen.
Das ist wir haben schon zigmal drüber gesprochen. Dass er bestraft werden muss, ist klar. Verhältnismäßigkeit zu anderen Strafen für andere Vergehen, lächerlich.
Ja. Aber er wurde ja mindestens für die gesamte 2022er Saison gesperrt und dann muss er erstmal wieder reinstated werden. Also selbst das muss ja erstmal noch passieren. Da gehen wir alle davon aus, dass das passieren wird. Aber genau. Ja. Der Preis sieht so aus. Atlanta bekommt einen 5-Runden-Pick im kommenden Draft und dann einen Conditional 4-Runden-Pick 2024. Daraus wird ein 3-Runden-Pick, wenn Calvin Ridley nächstes Jahr dann bestimmte statistische Marken und sowas erreicht, bestimmte Benchmarks. Und es kann ein 2-Runden-Pick werden, falls sich die Jaguars mit Ridley auf eine Vertragsverlängerung einigen. Also wenn er nächstes Jahr richtig gut spielt und die Jaguars geben ihm einen neuen Deal, dann wäre es im Draft 2024 ein 2-Runden-Pick. Und ich muss sagen, als ich diese Conditions gesehen habe, ich mag das, glaube ich, für alle Beteiligten tatsächlich. Also aus Falcons-Perspektive war klar, dass er da keine Zukunft hat. Jetzt kann man argumentieren, hätten die Falcons noch ein bisschen länger warten sollen, wäre vielleicht der Trade-Value in der Offseason höher gewesen, wenn er reinstated ist. Keine Ahnung, vielleicht wäre er auch niedriger gewesen, was weiß ich. Also das, finde ich, ist eine totale Wildcard. Ich verstehe es, wenn sie einfach sagen, wir wollen dieses Kapitel jetzt schließen. Aus Falcons-Perspektive war es gleichzeitig auch immer schwierig, eine vernünftige Kompensation auszuhandeln. Und das finde ich hier gut gelöst mit diesen Escalatoren. Es kann das werden, es kann das werden, wenn Ridley bekommt den Tapetenwechsel und den Neustart, den er haben wollte. Das wussten wir auch, dass er das möchte. Das heißt, ich glaube, für ihn ist es auch gut. Und die Jaguars, natürlich ist ein bisschen Risiko dabei, aber ich finde, das Risiko ist im Rahmen für einen potenziellen Nummer 1 Receiver, was genau das ist, was dieser Offense halt fehlt.
Eben, das Risiko ist so gering. Ihr habt gerade die Kompensation gehört. Klar, das sind Draftpicks, aber es sind jetzt auch keine mega hohen Draftpicks. Und im schlimmsten Fall spielt dieser Mann nie wieder, weil er hat ja vorher ausgesetzt, als er da dann in dieser Zeit gewettet hat, wegen mentalen Problemen. Wer weiß, ob der noch mal A zurückkommt, B so zurückkommt, wie er mal aussah. Aber wenn er zurückkommt und wenn er auch nur ansatzweise wieder das Niveau erreicht, was er zeitweise bei den Falcons hatte oder eigentlich ja die ganze Zeit bei den Falcons hatte, dann hast du da quasi einen, für den du normalerweise mindestens einen First-Round-Pick investieren musst. Genau. So ein junger, hochqualitativer Wide-Receiver. Ich finde, das ist ein so spannender, cleverer Move von den Jaguars, der so risikoarm ist, dass ich den nur gut finden kann. Und ich finde ihn auch aus Falcons-Sicht nicht schlecht, wie du schon gesagt hast. Der wäre eh gegangen. Ich finde, das ist ein sehr guter Trade.
Zwei Punkte vielleicht noch, ein Positiv, ein Negativ. Positiv finde ich, ich glaube, für Jacksonville ist es auch super wichtig, nächstes Jahr ist das Jahr, wo du Trevor Lawrence vorläufig final bewerten musst. So. Und jetzt dieses Jahr ist sehr inkonstant, so ein bisschen up and down. Dass ein Nummer 1 Receiver der Offense fehlt, ist komplett offensichtlich. Das weiß jeder, dass dieser Outside Receiver auch einfach fehlt. Das ist ein Riesenproblem. Und dann nächstes Jahr zu sagen, wir haben Christian Kirk im Slot, wir haben Calvin Ridley als Outside Receiver, wir haben einen guten Running Back, einen explosiven Running Back. Die Umstände zu bauen, um Trevor Lawrence nächstes Jahr so richtig, wie gesagt, vorläufig final bewerten zu müssen, ist wichtig, ist gut. Alter würde ich noch kurz erwähnen. Calvin Ridley wird dieses Jahr schon 28. Das heißt, der wird nächstes Jahr 29 dann zum Ende der Saison.
Stimmt, so jung ist der Mann gar nicht
mehr. Genau, der ist gar nicht mehr so jung. Also wenn sie ihm, sagen wir, sie geben ihm nächstes Jahr dann im Laufe der Saison, Ende der Saison, wie auch immer, einen neuen Vertrag, dann wird er schon 29 sein. Das heißt, es ist jetzt kein Move für die richtig langfristige Zukunft, selbst wenn er einschlägt und selbst wenn er gesund ist und fit und alles und funktioniert, sondern vielleicht eher für 3 bis 4 Jahre. Aber ich finde es auch für dieses Fenster nochmal mit diesen Escalators und mit diesen Conditions, finde ich, ist es ein spannender Trade und für alle Beteiligten, glaube ich, ein guter Trade.
Letzter Trade jetzt von uns an dieser Stelle. Running Back Nyheim Hines von den Colts wurde zu den Buffalo Bills getradet. Seltsamer Trade.
Ja, also Bills, immer. Sie wollen unbedingt diesen Receiving Back haben. Sie haben James Cook geholt mit einem Zweitrunden-Pick. Ich finde, den Pick muss man jetzt auch noch mal ein bisschen kritischer angucken, wenn sie halt so dringend den jetzt noch mal für Nyheim Hines traden, der ja vermutlich dann auch zumindest eine Rolle spielen wird, wenn nicht über Cook spielen wird. Mal gucken, wie sie das genau aufteilen.
Man muss dazu sagen, Nyheim Hines ist, finde ich, schon noch aber ein besserer Runner, als James Cook das gezeigt hat.
Ja, finde ich auch. Wobei sie ja, also was jetzt die Runner-Rolle angeht, finde ich, ist Buffalo eigentlich okay aufgestellt.
Du bist ja auch großer Devin Singletary-Fan.
Ja, findest du Hines besser als Singletary, als Runner? Weiß ich nicht.
Nee, aber das Gesamtpaket finde ich spannender. Hines ist natürlich um Welten der bessere Receiver.
Ja, genau. Es war ja, da haben wir jetzt so oft schon drüber gesprochen, dass sie J.D. McKissick holen wollten in der Offseason. Dann haben sie einen hohen Pick ja investiert eben in Cook. Jetzt traden sie nochmal für Hines. Also diese Rolle, offensichtlich sehen sie da einen ganz großen Need und einen ganz großen Bedarf, dass sie da gut besetzt sind. Der Value ist natürlich jetzt auch absolut überschaubar. Es ist ein 6-Runden-Pick, aus dem ein 5-Runden-Pick werden kann, plus Zach Moss, der im Gegenzug nach Indianapolis geht, was man sich wahrscheinlich fast nur so erklären kann, dass es ein aus Bills Sicht ein Cap-Move ist, weil sie, also was sollen die Colts mit Zach Moss? Sportlich ergibt es irgendwie keinen Sinn. Nee. Deswegen, ich glaube, Hines in der Bills-Offense, das kann echt Spaß machen. Der Preis ist überschaubar. Ich würde halt sagen, für mich der James Cook-Pick sieht jetzt noch mal kritischer aus, als ich den sowieso schon gesehen habe. Aber es ist halt offensichtlich, dass sie diese Rolle, diese Position besser noch besetzen wollten.
Und das haben sie gemacht. Das muss man ja, natürlich genau, unterstreichen. Aber ja, wenn man James Cook holt dann und dann Nyheim Hines hinterher, weiß ich nicht. Trotzdem, glaube ich, ist es ein Upgrade für diese Offense. Ja, ja. Das waren die Trades, über die wir sprechen wollten. Wir werden uns demnächst, also heute im Laufe des Tages, an unsere Review setzen und das Ganze aufnehmen. Aber das wollten wir schon vorab fertig haben. Eure Meinung zu den Trades gerne überall da, wo es geht. YouTube, Instagram, Twitter, ganz egal. Und dann, Adrian, hast du noch was auf dem Herzen?
Wir sprechen uns ja bald schon wieder.
Ja, das dauert gar nicht mehr lange. Ihr hört uns morgen schon wieder.
Ja, richtig. Wir haben ja viele von euch aber auch gefragt nach einer Bonusfolge. Und dadurch, dass es so unerwartet wild war, glaube ich, ist es durchaus auch sinnvoll, das nochmal separat so ein bisschen aufzugreifen.
Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.